Ja, heute geht es auch um eine Heilung. Es war aber mehr als nur eine Erkältung und keine Stimme mehr zu haben. Es ging um die Heilung eines Blindgeborenen und das stelle ich mir total, ja, krass vor, wenn jemand sein ganzes Leben, also blind geboren heißt ja, er hat nie leben können und wenn er so eine Heilung erfährt. Und da ging es heute drum in Johannes, geht es heute drum in Johannes 9. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, aus den vier Evangelien, Jesus hat eine Unzahl von Menschen geheilt. Und das wäre mal eine interessante Aufgabe. Vielleicht will das mal jemand von euch machen. Vielleicht mache ich es auch mal, wenn ich viel Zeit habe, mal durchzuzählen, wie viele Leute waren das überhaupt, von denen berichtet wurde. Und am Ende von vom Johannes-Evangelium steht aber, dass Jesus so viel mehr gemacht hat, dass alle Bücher der Welt würden nicht reichen. Vielleicht würde Johannes dann heute sagen, alle elektronischen Festplatten würden nicht reichen auf der Welt, um das alles aufzuschreiben. Jedenfalls hat Jesus so viel mehr gemacht und das ist alles nur ein kleiner Ausschnitt von den 3 Jahren Dienst, die Jesus getan hat, was alles passiert ist. Und meistens sind die Heilungen, da lesen wir ein paar Verse, wie sie Jesus gerufen haben oder wie Freunde oder verwandte Leute zu Jesus gebracht haben und wie er sie geheilt hat oder wie Jesus sie angesprochen hat. Und dann geht es schon wieder weiter, da kommt die nächste Heilung. Das waren halt auch tausende Menschen, die zu Jesus kamen, die ihm nachliefen und Hilfe wollten. Bei Johannes ist das anders. Johannes hat relativ wenig Details, aber wenn er schreibt, dann ist das relativ wenig Fälle, von denen er berichtet. Aber das ist hier ein Beispiel, ein ganzes Kapitel, Kapitel 9, 42 Verse, glaube ich, sind es, wo die Heilung wirklich und die ganze Geschichte, was auch hinterher war und vorher war, berichtet wird. Also unser Johannes hat schon Johannes vorgelesen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Das waren die ersten beiden Verse. Ich lese auch den dritten noch. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Also, dieser Blinde sitzt nicht, im Gegensatz zu anderen Wundern, die wir kennen, am Straßenrand und ruft laut nach Jesus. Er wird nicht gebracht. Vielleicht hat er noch nie von Jesus gehört. Der Fokus kommt hier von einer ganz anderen Seite einfach. Die Jünger und Jesus begegnen, sehen diesen Mann wahrscheinlich am Straßenrand sitzen oder laufen, sich vorher tasten, nach vorne tasten, wir wissen es nicht genau. Und die Initiative geht von den Jüngern aus. Es geht hier gar nicht um Heilung, glaube ich nicht zunächst, sondern es geht einfach um die Frage, wer ist denn schuld, dass dieser Mann nicht sehen kann? Wenn es einem so schlecht geht, dann muss ja was nicht stimmen, oder? Selber schuld? Das war bei den Juden damals so. Die Jünger sind interessiert an der theologischen Einschätzung von Jesus. Was sagt ihr Rabbi, ihr Meister dazu? War es der Mann selbst? Hat er so schlimm gesündigt? Er war von Geburt an blind. Das kann eigentlich nicht sein, oder? Oder waren es dann nicht vielleicht eher seine Eltern oder vielleicht die Großeltern? Was war hier los? Wenn wir das mal genau überlegen, das war pure Überheblichkeit von den Jüngern und von der ganzen Kultur damals. Das war von einem hohen geistlichen Ross herunter. So dachte man halt damals. Das falsche Denken dabei war, ich bin gesund, Gott meint es gut mit mir. Ich muss also Anteil daran haben. Ich bin einfach besser. Ich habe mich Gott gegenüber immer ganz gut benommen und es ist ein bisschen auch mein Verdienst, dass es mir so gut geht. Ob das jetzt Gesundheit oder wirtschaftliche Situationen oder wie gut ich in der Schule oder im Studium und der Arbeit zurechtkomme. Wir klopfen uns sehr gerne auf den eigenen Rücken. Und wenn wir anderen sehen, denen es nicht so gut geht, dann ja, haben wir nicht so Mitleid unbedingt und können uns nicht so einfühlen und meinen, die haben sicherlich auch einen eigenen Anteil dabei. Also ich glaube, manchmal geht es uns ganz ähnlich. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger sehen, hat er sich nicht genug bemüht. Hat er nicht genug in der Schule aufgepasst? Wo kommt das her? Wenn jemand krank ist, wie ist sein Leben? Macht er genug Sport oder was sind seine Essgewohnheiten? Und bei Afghanistan hörte man neulich, ja, irgendwo selbst schuld. Wir haben die Armee ausgebildet und alles, die Polizei ausgebildet, und wenn die ihr eigenes Land nicht verteidigen können, das sind zu einfache Antworten. Versucht vielleicht mal bewusst durch die neue Woche zu gehen und bei euren Reaktionen aufzupassen, wenn ihr Leute in Not seht, hier im Dorf oder anderswo, wenn ihr ein Problem seht. Und es ist vielleicht eine gute Sache, das so zu machen wie die Jünger, auch wenn ihr vielleicht zunächst das falsch sehen könntet, sprecht mal mit Jesus drüber. Bringt diese Person mal zu Jesus und redet mal drüber. Und vielleicht ist das ein Beginn davon, dass ja, ihr euch reinfühlen könnt und Gott was tut und ihr vielleicht auch einen Beitrag leisten könnt, dieser Person zu helfen. Jedenfalls sehen wir hier, für Jesus ist das ganz anders, als was die Jünger in ihren Vorurteilen angenommen haben. Für ihn ist das eine Chance. Er stellt hier nicht die Schuldfrage, sondern die Chancenfrage. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Hat Gott seine Blindheit von Anfang an erlaubt, fragen wir uns jetzt, oder hat er sie sogar verursacht, damit alle Welt sieht, wie groß Jesus ist, was Jesus kann, dass Jesus von Blindheit heilen kann? Ich habe mich gefragt, wäre das nicht unbarmherzig, wäre das nicht fies von Gott sogar, nur um seine Größe zu zeigen, das zu erlauben, dass jemand jahrzehntelang, wir wissen nicht, wie alt der Mann war, blind ist? So dürfen wir nicht denken. Das wird ja auch gar nicht gesagt. Gott in seiner Souveränität dürfte das natürlich. Wir müssen ihm das zugestehen. Und wenn wir berücksichtigen, dass am Ende kommt dieser Mann dann auch tatsächlich zum Glauben, das Mikrofon halt ein bisschen, Frank, kann man vielleicht... So, gut, probieren wir es mal. Ja, ich fragte, was war wirklich los hier? Wieso war der wirklich blind? Hat Gott das verursacht? Wir wissen es nicht, aber wir kennen ja die Not der Welt, die Not der Menschheit durch den Sündenfall, dass alles schwierig wurde, dass Krankheit, dass Tod überhaupt reingekommen ist. Und vielleicht war es einfach so, dass er eben dieses Opfer, dass er eben Opfer von einfach dieser ganzen Not der Menschheit war. Und andererseits, wenn wir bedenken, dass er am Schluss, da kommen wir gleich noch drauf, dass er wirklich auch Jesus erkannt hat als den Messias und Gotteskind werden durfte durch den weiteren Prozess, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Was sind da 20 oder 30 Jahre Blindheit im Diesseits gegenüber einem ewigen Leben im Jenseits zusammen mit Gott? Und ich erinnere mich da, manche erinnern euch noch an Su Wun Wong, eine kleine Chinesin, die mal hier bei SUE gearbeitet hat mit dem Büro. Und sie kam mal zu uns und war total frustriert und fix und fertig, weil ihr Neffe hatte einen Autounfall, ein Elektrikermeister, und konnte deswegen nicht mehr arbeiten, seinen Arm verloren. Und Su Wun sagte, von ihrer Kultur her, vom Denken her auch, es wäre besser, er wäre gestorben. Und ich habe gesagt, Su Wun, wie kannst du sowas sagen? Und ich habe gesagt, lass uns doch mal beten, vielleicht kommt er dadurch zu Gott, und wenn in der Bibel steht, wenn dich dein Auge stört und hinderlich ist, dann ist es besser, das Auge auszureißen, wenn jemand dadurch die Ewigkeit nicht verliert. Und dieser Neffe ist tatsächlich zum Glauben gekommen, und Su Wun sagte hinterher ganz begeistert und sagte, das ist so ein Unterschied und das ist so toll. Und er hat dann auch ja einen Weg gefunden, eben sein Leben zu gestalten, und hatte Mitarbeiter. Wie es genau weiterging, weiß ich nicht. Aber einfach ja, die Frage, was ist mehr wert? Unsere körperliche Unversehrtheit hier, aber kein ewiges Leben. Ich glaube, wir wissen die Antwort. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und das war jetzt eine Fortbildung für die Jünger. Die Jünger hatten ja gefragt. Und, ja, und Jesus macht das dann tatsächlich. Er heilt den Mann. Er macht das sichtbar, was er kann. Und der Heilungsprozess kommt in Gang. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus der Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Siloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Also es war nicht so, Jesus hat ihn angerührt oder hat einfach einen Ausspruch, das kennen wir auch. Er sagt einfach was, Gottes Wort und Jesu Wort ist mächtig. sondern der Mann muss selbst etwas tun, muss selbst etwas umsetzen. Er musste sich auf Jesus einlassen. Er musste sich gefallen lassen, dass Jesus ihm diesen Matsch auf die Augen strich. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Er hat auch nicht gesehen, was das für ein Matsch war wahrscheinlich. Und er musste dann gehen, musste sich das Gesicht waschen und genau bei diesem Teich, nicht beim nächsten Brunnen um die Ecke, sondern bei diesem Teich. Es war ein erster Gehorsamsschritt im Glauben, im Gehorsam, der ihm das Augenlicht gab. Aber was für ein tolles und unglaubliches Wunder, wenn wir uns das vorstellen. Ein Kleinkind muss erst lernen zu sehen. Wir wissen von der Physik, das Kleinkind, ich erinnere mich nicht dran, aber die Welt steht Kopf, ja, das ist einfach ein optisches Prinzip. Bei einer Kamera, früher der Film, das war alles andersrum abgebildet, das ist alles falschrum. Und ein Kind, das Gehirn muss es erst lernen, das rumzudrehen, dadurch, wenn, ja, das Mikrofon ist jetzt nicht hier oben, sondern hier, wenn ich es anfasse, das habe ich gelernt. Ich kann mich nicht erinnern an diesen Lernprozess. Aber dieser Blinde, der kann das von Anfang an. Das war eine Spontanheilung, wie sie nur Gott kann, wie sie nur Jesus kann. Und er musste auch gar nicht erst lernen zu sehen, die Farben, die Konturen von Häusern, von Menschen und Pflanzen zu unterscheiden. Er wusste das von Anfang an. Sonst hätte er sich nicht so bewegen können, sonst hätten die Leute nicht so gestaunt. Das ist eine wahnsinnig tolle Leistung von Jesus hier. Aber er ist Sohn Gottes, er ist Gott, er kann das. Das war der Prozess der Heilung. Ich hatte schon, einmal war es der Prozess der Jünger, eine Fortbildung, eine anschauliche Fortbildung für die Jünger, dann der Prozess der Heilung. Aber ich habe ja gesagt, das ist ein sehr langes Kapitel, es geht weiter. Der Prozess der Auseinandersetzung mit den Mitmenschen, mit der Familie und mit den theologischen Führern. Und wenn sich jemand auf Jesus einlässt, dann merken das früher oder später auch die anderen Menschen in seinem Umfeld, dass sich etwas geändert hat. In diesem Fall hat sich natürlich etwas ganz Maßgebliches, Offensichtliches geändert, wenn dieser Mann, der sonst immer nur irgendwo an der Ecke hing oder mit dem Blindenstock sich vorsichtig getastet hat oder geführt werden musste von Verwandten, wenn der plötzlich frei herumläuft, ohne anzuecken, ohne den Kopf zu stoßen, ohne zu stolpern. Das fällt auf. Und die Umgebung muss sich damit auseinandersetzen. Diese Heilung war für niemanden zu übersehen. Es war ein echtes Wunder. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert: Ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht mir das sehr ähnlich. Ist mir gestern auch passiert. Wir hatten ja das Restauratio-Wochenende und plötzlich war ein neuer Gast dabei und ich sagte, der sieht aber dem ähnlich, den ich da kenne. Und das war tatsächlich diese Person. Hatte ich gar nicht erwartet, dass er hier sein würde. Ja, aber die sagten, kann gar nicht sein, der sieht mir nur ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es dann, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Einfach die reinen Tatsachen. Mehr sagt er nicht, mehr kann er nicht sagen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Jedenfalls setzen die Menschen sich mit dieser Situation auseinander und der Mann gibt froh Zeugnis. Es gibt auch nichts zu verbergen, nichts zu verleugnen. Er sagt gern, was ihm geschehen war, auch wenn er selbst nicht verstehen kann. Für die führenden Theologen dieser Zeit war allerdings Jesus schon an diesem Punkt ein sehr großes Ärgernis. Er war so anders. Er schien ihre Autorität gar nicht zu akzeptieren, stellte sie in Frage. Und jetzt auch bei dieser Heilung hat er gerade wieder das Sabbatgebot gebrochen. Das war unmöglich. Der konnte nicht von Gott kommen. Der musste ein Sünder sein. Ihre Theologie, ihre Tradition, ihre ganze Lehre war so festgefahren, sie waren überhaupt nicht offen für die Idee, dass es sich hier um den Messias handeln könnte. Und wollten ihn möglichst schnell loswerden. Und vielleicht war das ja die Gelegenheit, jetzt ihn zu packen und etwas gegen ihn vorzubringen. Aber wir sehen gleich, dass es auch unter den religiösen Führern Zweifler gab, Leute gab, die ehrlich ins Fragen kamen. Ist da nicht mehr dran an diesem Jesus? Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Der hält ja den Sabbat nicht. Ja, eine ganz einfache Gleichung. Der hält den Sabbat nicht, also ganz klar Schubladendenken. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Und der Mann kommt durch diesen Dialog, eben durch diese Widersacher, die ihn so in Frage stellen, kommt er ja, ins Grübeln und diesen Jesus, der mich geheilt hat, den muss ich verteidigen, da muss ich zu stehen. Er ist ein Prophet, antwortet der Mann. Und dann graben die weiter, dann holen die Eltern von dem Mann und fragen die Eltern, was ist eigentlich los und wer hat ihn, sie wollten es einfach nicht glauben, ihr behauptet, er sei blind geboren worden, wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selber Auskunft zu geben. Ja, auch die Eltern, das ganze Umfeld, die Theologen und auch die Eltern machen sich natürlich Gedanken, was ist hier passiert. Aber die Eltern haben Angst, ausgeschlossen zu werden aus der Synagoge, haben Angst dazu zu stehen und sind einfach in dem ganzen Prozess noch nicht so weit. Ich könnte mir denken, dass es noch nicht abschließend war hier mit diesem Kapitel. Vielleicht hätte Johannes noch ein zweites Kapitel schreiben müssen, die Fortsetzungsgeschichte der Eltern. Keine Ahnung. Sie haben vielleicht noch Zeit gebraucht. Wäre schön, wenn sie mit in der Ewigkeit dabei wären. Aber hier bei dieser Befragung nehmen sie Abstand und sagen, der ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Und dann ist der geistliche Prozess bei dem Blindgeborenen selbst. Ich habe das einfach mal eingeteilt in vier Prozesse. Also der Prozess der Fortbildung für den Jünger, der immer noch andauert. Der Prozess der Heilung, der geschehen ist. Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Umfeld, mit den anderen Menschen. Und jetzt auch der Prozess bei dem Blindgeborenen selbst. Was war bisher geschehen? Jesus hat ihm das Augenlicht gegeben. Eine ganz neue Welt hat sich für ihn aufgetan. Und wir müssen uns einfach mal vorstellen, wir haben ja immer nur Dunkelheit, das Leben war Dunkelheit, wir haben immer nur von anderen Menschen gehört, da gibt es rote Sachen, grüne Sachen, verschiedene Farben der Kleidung, ja Kleidung kann man fühlen, klar, da gibt es Bäume, die kann man auch fühlen, also das Gefühl von Blinden und der Geruch ist ja viel stärker ausgeprägt, also die hatten schon ja, eine gewisse Wahrnehmung ihrer Umwelt, aber konnten sich gar nicht vorstellen, wie das alles aussieht. Und plötzlich kann er das alles erkunden. Und ich würde hier durch Lützelinden laufen, ich würde durchs Haus laufen, durch die Wohnung laufen, durch den Garten laufen. Ich würde überall gucken und alles bewundern und einordnen mit dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Und so ging es ihm sicherlich. Aber gleichzeitig ist eben dieser ganze Dialog mit den Menschen, mit der Verwandtschaft und mit den geistlichen Führern, der bringt ihn ins Nachdenken. Ja, wie kommt das eigentlich? Wer war dieser Mann eigentlich? Und letzten Endes ist die Feindschaft, die feindliche Gesinnung der Theologen bringt den Mann erst drauf, wirklich nachzudenken über Jesus und sich da Gedanken zu machen. Er setzt sich also damit auseinander und kommt zu eigenen Schlüssen. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Ich glaube, auch die Erfahrung, wenn wir von Jesus reden, Gott beweisen können wir eigentlich nicht. Aber was wir mit Gott, mit Jesus erfahren, das wissen wir. Und ich glaube, dieses tolle Beispiele von den Blinden, davon können wir auch lernen, das können wir auch für uns, das können wir nachahmen, dass wir einfach mit anderen Menschen darüber reden, was wir mit Gott erfahren, wo Jesus uns hilft, wo er sich unsere Sorgen annimmt, wo es uns schlecht geht und wir beten und wir haben plötzlich Frieden im Herzen. Das können wir weitergeben, auch wenn wir nicht beweisen können. Eins weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Ich habe es euch doch schon einmal gesagt, ich kürze ein bisschen ab, das ist ein langes Kapitel. Ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Jetzt wird er evangelistisch, merkt ihr? Er will sogar die Theologen zum Glauben führen. Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, wo er herkommt. Das ist doch wirklich sonderbar. Und jetzt wäscht er ihnen den Kopf. Ganz toll. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt. Und ihr wisst nicht, wo er herkommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist. Und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn heraus. Ja, also das war die Antwort der Schriftgelehrten eigentlich auf das, was die Jünger gefragt hatten. Die Schrift, für die war klar, er ist ein Sünder. Ja, deswegen müssten sie ihm gar nicht zuhören und seine Argumente galten, waren hinfällig. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt von Johannes Bericht, dass sie haben den rausgeworfen und jetzt sucht Jesus ihn auf. Und das finde ich so toll. Jesus hat ihn nicht nur geheilt, sondern Jesus sucht den Mann jetzt auf, nachdem er diesen ganzen Prozess der Auseinandersetzung mit verschiedenen Menschen durchgemacht hat und dabei immer mehr Erkenntnis bekommen hat, da ist mehr dran als nur die Heilung. Da muss ich mir mehr Gedanken machen. Und er trifft ihn wieder und Jesus fragt, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Und ja, das Kapitel endet hier eben damit, dass dieser Mann wirklich ehrfürchtig vor Jesus niederfällt und eben seine Wiedergeburt erlebt, wie wir das so nach Johannes 3 einordnen würden. Das ist der Moment, wo er sich bekehrt, wo er einfach ganz neu wird, ein neuer Mensch wird. Und es endet, es gibt noch ein paar Verse weiter, die ich jetzt nicht mehr lesen werde, aber wo Jesus dann auch die Pharisäer und Schriftgelehrten nochmal zurechtweist und sagt, die eigentlichen Blinden seid ihr. Ihr seid einfach mit Blindheit geschlagen. Sie fragen nochmal zurück und er bestätigt ihnen, ja, ihr seid die Blinden, weil ihr für diese göttlichen Wahrheiten einfach nicht offen seid. Nochmal zurück, ganz am Anfang, wieso lässt Gott das zu? Wieso war dieser Mann blind geboren? Wieso, wessen Schuld war das? Einfach, dass die Jünger das gefragt haben. Und ich möchte euch einfach nochmal ermutigen. Ich sagte vorhin, geht mal durch die nächste Woche. Versucht mal die Not von Leuten, wenn ihr im Fernsehen von Not seht, wenn ihr euer Nachbar irgendwas braucht oder so, versucht mal, diese Not einfach im Gebet vor Gott zu bringen. Und vielleicht gibt euch Gott eine Antwort oder vielleicht ermutigt ihr euch nur, da vielleicht mitzuhelfen. Ich habe mir in meiner Schulzeit damals, als ich in der Ludwigstraße, Ecke Bismarckstraße, da in der Liebigschule saß und oft genug hörte man das Martinshorn. Und ich habe mir damals zur Angewohnheit gemacht, zu beten, wenn ich dachte, das ist jetzt ein Krankenwagen und habe einfach gebetet, dass Gott die Situation gebraucht, um die Menschen offen zu machen für ihn und ihnen hilft. Keine Ahnung, werde ich im Himmel erfahren, ob jemals eins dieser Gebete erhört wurde. Ich mache es jetzt öfters in letzter Zeit auch wieder, wenn ich den Martinshorn höre. Ist nur ein kleines Beispiel, aber denkt nochmal dran, Jesus war nicht auf den Mann zugegangen, um ihn zu heilen, oder der Mann war nicht zu Jesus gekommen, sondern es fing an, dass die Jünger den Mann sahen und fragten, wer ist schuld? Was ist hier wirklich los? Und Jesus, ja, zeigt ihnen, das sieht es ganz anders, als wie ihr euch das vorstellt. Und es ist keine Schuld, nicht unbedingt eine Schuldfrage, und das ist immer eine Chancenfrage. Gott hat Chancen, etwas zu machen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses tolle Kapitel im Johannesevangelium, wie ausführlich Johannes das beschreibt, was mit diesem Mann passiert ist. Wir danken dir, Herr, dass ja, wir dadurch auch heute 2000 Jahre später noch diese Lektion hören können und wie sehr du die Menschen liebst und dass du einfach ja, diese Gelegenheit wahrgenommen hast. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst einfach, wo wir das umsetzen können, wo wir auf unsere Mitmenschen achten können, wo wir unsere Mitmenschen im Gebet vor dir ausbreiten können und vielleicht auch von dir Impulse bekommen, wie wir ihnen helfen können. Aber vor allen Dingen, dass du auch diesen Menschen hilfst, wenn wir für sie beten. Und ich danke dir einfach dafür. Geh du mit uns in diese neue Woche auch. Amen.